Hi, ich bin Melanie und mein Beruf ist Polizeibeamtin und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei Gib mir den Stoff.
Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier bei Gib mir den Stoff, bei dem Podcast. Heute mit Melanie Skiber.
Genau.
Möchtest du dich einfach mal ganz kurz vorstellen?
Ja, also Melanie, ich bin 43 Jahre. Ich habe 3 Kinder. Die sind 13, 12 und 10 Jahre. Muss ich mal überlegen bei 3, ja. 2 Mädels und das letzte ist noch ein Junge. Verheiratet seit 2004. Und ja, wohne in Schönbrandenburg. Also es war eine halbe Weltreise hierher. Bin aber super durchgekommen. Kein Stau. Perfekten Parkplatz vor der Tür gefunden.
Wunderbar.
Let's go.
Und auch noch so ein schönes Wetter mitgebracht.
Ja, absolut, oder? Absolut.
Wir haben ja vorhin, oder wir haben ja jetzt schon ein bisschen gequatscht. Also darf man sagen, wir kennen uns von, eigentlich kennen wir uns aus einem ganz anderen Kontext. Ich habe dich das erstmal kennengelernt als offizielle Person von der Polizei. Und du hast mich kennengelernt als offizieller Sozialarbeiter, nehme ich an. Ne? Also bevor wir uns jetzt hier in Anführungszeichen privat an den Tisch gesetzt haben, war ich für dich wahrscheinlich der Sozialarbeiter von der Firma, und also von dem Träger, wo ich arbeite. Und du warst für mich jemand von der Polizei. So. Und so haben wir uns auch das ein oder andere Mal begegnet. Und deswegen danke ich dir erstmal vorab, dass du überhaupt die Einladung angenommen hast, dich hierher gewagt hast aus dem schönen Brandenburg in schöne Prenzlauer Berg. Und hast ja vorhin erzählt, dass du sogar die Ecke ganz gut kennst, weil du hier gearbeitet hast. Tauchen wir mal ein bisschen in diese Zeit ein. So, bist du in Berlin geboren? Bist du oder bist du in Brandenburg geboren? Wo kommst du ursprünglich her?
Nein, ich bin in Berlin geboren, in Pankow, also quasi der Nachbarbezirk. Obwohl jetzt ist alles Pankow, glaube ich. Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow gehören jetzt zusammen. Und bin auch aufgewachsen und habe, bevor ich zur Polizei gegangen bin, nach meiner Schule Arzthelferin gelernt und dort auch 5 Jahre gearbeitet beim Lungenbronchial- und Allergologen in Reinickendorf, Märkische Viertel. Und habe dann aber irgendwann gedacht, so mit 21, man, das kann doch noch nicht alles gewesen sein, ja, man muss ja noch irgendwo was kommen. Und habe dann überlegt, gehst du nach Afrika und gibst so Impfungen und hilfst dort ein bisschen. Oder gehst zur Polizei und machst was ganz Solides und Sicheres. Ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden. Afrika war mir zu heiß, hatte ich irgendwie Angst, ja. Und ja, und zwischen der Zeit, zwischen Arzthelferin und Polizei, habe ich dann noch ein Jahr gejobbt am Mauerpark. Habe dort Cocktails gemixt und war eine coole Zeit, war eine schöne Partyzeit nochmal. Und oft in der Kulturbrauerei auch gewesen und ja.
Wow, das Märkische Viertel kenne ich persönlich insbesondere so als alter Rap-Fan, als Hip-Hop-Fan. Ja. Tatsächlich auch von der Berliner Hip-Hop-Legende Sido,
ja,
so
genau,
MV, der ist da aufgewachsen, genau. Mhm. Du grinst gleich so, scheinbar, vielleicht assoziierst auch so ein bisschen was mit ihm. Genau. Wie war es für dich dort aufzuwachsen? Wie kann man sich das vorstellen? War das wirklich so rough und tough, wie das manchmal so transportiert wurde, oder wie ist da deine Sicht der Dinge?
Also dadurch, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, also aufgewachsen ist gut, mit bis 11 Jahre, bin ja sehr behütet und dann halt im Märkischen Viertel gelandet, was ja wirklich super schon, ja, wie soll man sagen, sozial schon nochmal ein anderer Schwerpunkt war wie Pankow jetzt, ja, mit den gut vor stadtbürgerlichen Haushalten und fand aber die Menschen dort, die dort gewohnt haben, also unterschiedliche Herkünfte, die auch waren, aus unterschiedlichen, also gab es auch Leute, die hatten Einfamilienhäuser, aber bis hin zum Senftenberger Ring, ja, die da wirklich schwere soziale Verhältnisse hatten. Und die waren dann alle zusammen in der Praxis. Ich weiß nicht, ob, wenn die jetzt zuhören, Papayanu ist ein Grieche, war der Chef dort, der Arzt dort, und der war schon sehr griechisches Temperament gehabt und ja, das war eine super interessante, pragmatische Zeit auch. Also man konnte ganz locker quatschen, musste nicht aufpassen, was man sagt, und die waren super dankbar, herzlich, und Ich weiß aber auch, dass es nicht einfach ist, dort aufzuwachsen und dass es auch viele Probleme gibt, ja.
Hat sich daran was verändert für dich, dass du jetzt noch mehr aufpassen musst, was du sagst?
Nein, ich habe festgestellt, alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, mein ganzes Leben lang, egal wo ich bin, was ich bin, ähnlich was wir vorhin schon mal gesprochen hatten, ich kann irgendwie viele Menschen verstehen. Also ich kann mich mit Jugendlichen genauso unterhalten auf einem gewissen Level, wie auch mit einem Anwalt oder einem Professor oder so, weil jeder hat ja irgendwas zu sagen oder jede. Und ja, und jede Geschichte ist es auch wert, irgendwie gehört zu werden oder auch keiner ist besser oder schlechter, nur weil er irgendwo herkommt oder anders aufgewachsen ist.
Hm. Das finde ich sehr gut, dass du das sagst, denn wir teilen da die Meinung, ne? Ich denke auch genauso über die Menschen. Ich bin nicht so der Fan von zu schnellen Urteilen und auch nicht von Vorurteilen. Wenn wir aber von Vorurteilen sprechen und von Urteilen sprechen, ja, dann bist du mit deinem Berufsstand, glaube ich, an der Position, wo man sagen muss, ne, da wird dir der ein oder andere Satz oder Spruch schon öfter in deine Realität zu treffen. Und wir haben gesagt für die Zuschauer und Zuschauerinnen hier auch nochmal so, du bist von der Polizei, aber du bist heute nicht repräsentativ für die Polizei in der ganzen Bundesrepublik hier. Und das will ich auch nochmal hervorheben. Wenn wir über deinen Job sprechen und auch über dich sprechen, ist es ganz wichtig zu wissen, du stehst für dich und du hast deine Meinung. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das jetzt hier auch nochmal unterstreichen. Ja? Wenn wir von dem sprechen, was du gerade gesagt hast, dass du Jugendlichen gegenüber mit derselben Aufmerksamkeit entgegentriffst wie auch Erwachsenen oder wie auch Menschen aus anderen Berufsständen etc. pp. Ist das wirklich so? Also würdest du sagen, für dich, du kannst es, aber grundsätzlich ist es ein Problem, wenn du als Polizistin auf die triffst, kannst du Beruf und Privat eigentlich überhaupt noch trennen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hinzu kommt, vielleicht muss ich noch ein bisschen kurz erzählen, was ich da mache. Ich bin Präventionsbeamtin und meine Hauptaufgabe ist es ja, an Schulen zu gehen und dort Kinder und Jugendliche so ein bisschen aufzuklären, wie man sich schützt, nicht Täter oder Opfer zu werden, was Gewaltthemen betrifft oder auch Mobbing. Cybermobbing ist gerade ganz aktuell, aber auch Drogen und Alkohol. Und ich bin ja selber jung und ich bin ja auch aufgewachsen und bin auch ziemlich, auch nicht, habe auch kein einfaches Elternhaus gehabt, ja, und weiß auch, wie es ist, wenn man in ein Umfeld reinkommt, wo Drogen konsumiert werden, wo man auf der Straße ist. Aber deswegen, nur wenn man das macht, ist man kein schlechter Mensch. Das Einzige, was so immer in den Konflikt ist, ne, was ist legal, was ist illegal. Und leider ist es einfach so, und das muss man halt so sagen, das sagen wir denen auch in der Schule, klar, es ist der Joint in der Hand oder der da mal rumgeht, macht ja jeder und kann man auch diskutieren, was ist ein besserer Alkohol oder Cannabis oder so. Ist ja auch nochmal so ein Diskussionsthema, aber grundsätzlich für uns als Polizei gilt das einfach, wenn wir euch damit erwischen oder so, dann müssen wir halt nach dem Strafgesetzbuch arbeiten und nach der Strafprozessordnung. Und die gibt auch keinen Weg vorbei. Und da ist ganz klar Verstoß BTMG. Und da wird es auch erstmal konfiziert, was nachher am Ende bei rumkommt, dass das dann eingestellt wird, das Verfahren und so weiter. Damit haben wir dann nichts mehr zu tun. Aber das volle Programm läuft dann erstmal. Identitätsfeststellung, Durchsuchungsmaßnahmen etc., Beschlagnahme und Befragungen, ja.
Mhm.
Und deswegen ist das wahrscheinlich so ein bisschen auch ein politisches Thema, würde ich jetzt mal so sagen.
Absolut, ja. Ich frage mich auch gerade so ein bisschen so, wenn ich jetzt ein Jugendlicher wäre und in der Schule sitzen würde, ja, und du würdest mir das erzählen, so ganz offen und ehrlich, ja, würde ich mich halt wirklich auch fragen, ob ich dich so nah an mich ranlassen würde, weil auf der einen Seite würdest du mir erzählen wollen, so ein bisschen mich aufklären wollen, was gut ist, was schlecht ist, was es gibt und was nicht. Aber auf der anderen Seite sagst du mir auch, wenn du mich damit erwischst und mich Erfahrungen machen lässt, dass ich Konsequenzen kriege. Ne? Also wie kannst du überhaupt gewährleisten, das eine mit dem anderen zu verbinden? Ja, also das stelle ich mir extrem schwer vor. Mhm. Ja.
Ja, das ist es. Die Realität der Jugend ist ja das eine und das Gesetzbuch ist das andere, keine Frage. Und das ist, eigentlich soll es ja auch so ein bisschen schützend sein, ja. Bloß machen tun es ja trotzdem viele, ja. Und die alle dann zu kriminalisieren, das ist das, was ein Dilemma ist. Also keine Frage. Und ich habe jetzt den Beruf gewählt. Ich habe die Verpflichtung, also ich würde eine Strafverhandlung im Amt begeben, wenn ich sagen würde, ey, komm, pack ein und lauf weiter, ich habe nichts gesehen oder so. Das ist nicht einfach, ja. Das ist, sind ja auch viele Themen, die, wo es ambivalentes Verhalten ist, ne? Gerade jetzt auch in dieser heutigen Zeit, das ist nicht einfach. Ja, sprichst du die jetzt an? Sind die jetzt 1,5 Meter Abstand auseinander? Sind das ein Familienhaushalt? Jagen mal die Kinder jetzt vom Spielplatz oder so, ne? Mhm. Also es sind so alles so Sachen, ich glaube, das ist für viele, also ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich denke, also für mich ist es nicht einfach, da den Mittelweg zu finden und immer Kompromisse zu schließen. Schwierig.
Mhm. Diese Gesetzestreue oder die Treue nach den Gesetzbüchern und einfach zu entscheiden, was ist richtig und falsch und es gibt ein Regelwerk und danach halten wir es, ist ja in der Umsetzung, in der Alltagspraxis wahrscheinlich gar nicht mal so einfach, wie du gesagt hast, ne? Weil auf der einen Seite, ihr wollt präventiv arbeiten in dem, was ihr tut, ihr wollt auch Menschen erreichen, ja, und wenn ihr dann guckt, okay, oder anders gefragt, gibt es auch Schlupflöcher, also findest du oder erwischst du dich manchmal auch so ein bisschen dabei, wie du einfach auch sagen musst, ey, ich muss jetzt einfach mal ein Auge zudrücken, dass du sagst, ey, sonst komme ich an die Kids nicht ran. Oder darf man das überhaupt als Polizistin oder muss man sagen, ey, wenn das jemand erfährt, gibt's Ärger?
Ja, also es gibt ganz klar, No-Go ist na klar, die Strafverhandlung im Amt, die steht immer im Raum. Hm. Also da kommen wir auch nicht drum rum, wenn eine Straftat begangen wird und du bist offiziell als Polizistin oder als Polizist unterwegs und die ist halt da. Die steht im Raum, da hast du keine Wahl. Ne? Anders ist es bei Ordnungswidrigkeiten, da hat man so ein Opportunitätsprinzip, Entschließungs- und Auswahlermessen nennt sich das. Und wenn das geringfügig ist, dann kann man schon noch mal ins aufklärerische Gespräch gehen, was oft auch bei Verkehrsstraftaten zum Beispiel der Fall ist. Da wird ja nicht jeder gleich abgemückt, ja, sondern da kann man auch mal verkehrsaufklärerische Gespräche führen. Aber die sind schon sehr, sehr begrenzt, die Möglichkeiten. Mhm. Und deswegen legen wir ja auch viel Wert auf Prävention. Wir sind ja, das ist auch das, was mein Job ja auch ist, wofür ich auch froh und dankbar bin, dass ich das machen kann. Weil ich denke, auch viele Jugendliche wissen oftmals nicht, ne? Also heutzutage denken ja wirklich, also wenn wir sagen, ey, das ist, wenn ihr hier für einen Gebrauch gibt's nicht, wir nehmen euch das trotzdem weg, dann gucken die einen an und sagen so, was, das kann doch gar nicht, das stimmt doch gar nicht und so. Ich glaube, da liegt ja eher so die Aufklärung, dass das doch der Fall ist und dass, wenn sie der Meinung sind, die müssten jetzt draußen im Park oder was weiß ich, eine fröhliche Runde schmeißen oder so, ja, und dann kommt da eine Streife vorbei, dann wissen sie zumindest, was sie dann erwartet, ja, und dann ist das eben so. Und genauso ist es mit allen anderen Sachen auch.
Ist so verrückt, weil man wurde ja auch so ein bisschen dahin erzogen, zumindest in meiner Zeit hieß es ja auch so ganz stark, ey, die Polizei sollst du rufen, wenn du Schwierigkeiten hast. Die Polizei sollst du rufen, wenn du Angst hast oder Probleme hast oder zu denen kannst du gehen. Mittlerweile ist es so, renn weg, wenn du sie siehst. Hm. Ja? Ich bin Sozialarbeiter, ich erzähle dir keine Lügengeschichten. Ne? Ich bin auch in schwierigen Verhältnissen groß geworden und ich habe das selber erlebt. Nicht, weil ich so voreingenommen war vor Polizisten, sondern weil ich halt einfach auch, muss ich sagen, Sachen erlebt habe mit der Polizei, also ne, da ist es wieder so, ne, mit Menschen, die bei der Polizei gearbeitet haben, die sich, was weiß ich, an was für Regelwerke gehalten haben, aber ihr Ding so heftig und einfach richtig fies durchgezogen haben, ne, dass man sich denkt so, was bleibt mir denn übrig, außer Hass und Verachtung zu empfinden, wenn man sieht, wie mit einem umgegangen wird. Ne? Ich kann dir ein kleines Beispiel erzählen. Ich war mal in Bayern unterwegs und hatte, da war ich 15 oder 16 Jahre alt und hatte Gras stecken, ja. Hab da zu der Zeit noch gekifft. Und dann gab es eine Kontrolle. Es war tiefster Dezember, eiskalt und Schnee und alles. Und ich hatte halt ein bisschen Gras stecken und ansonsten waren noch drei Freunde im Auto, aber sonst war nichts. Und dann kamen halt ein paar Polizeibeamten und haben uns gezwungen, bei dem Wetter, also ne, der eine war 14, eine war 18, der andere war 14 und ich war 15. Und die haben uns gezwungen, uns komplett nackig auszuziehen, weißt du, Kontrolle, also Durchsuchung, ja, weil, und ich habe gesagt, hey, ich habe das dabei, weil ich wusste ganz genau, was soll ich jetzt verstecken, weil die werden in meine Taschen greifen und dann, weißt du, dann sage ich lieber gleich und dann erspare ich mir den Ärger. So war mein Gedanke, habe ich gesagt, hey, passen Sie auf, ganz ehrlich, ich habe das dabei, das waren 0,3, es war ein Joint so oder, ne, ganz wenig, habe ich gesagt, so, und die waren aber gar nicht so, ach, okay, sondern jetzt erst richtig, weißt du? Und das war so eine Erfahrung, die habe ich gemacht und andere Jugendliche heutzutage erzählen mir das und noch Schlimmeres, ja? Und auch, auch bundesländerübergreifend tatsächlich, wo ich mir manchmal denke, so, woher kommt es und warum ist es eigentlich so? Also arbeiten nur Arschlöcher bei der Polizei oder sind unter den ganz vielen Menschen wirklich eine große Gruppe an Leuten, die sagen, ey, wir wollen der Gesellschaft was zurückgeben und helfen. Und gibt es dann die Parallelen dazu, wo auch Menschen da landen, die sagen, ey, wir geben den Ton an, bei uns läuft es so. Kannst du dir erlauben, da eine Meinung abzugeben?
Ja, also ich kann mir das, glaube ich, ganz gut erlauben, weil ich kann wirklich auch aus persönlichen Erfahrungen sprechen. Das, was du erzählt hast, habe ich selbst erlebt, also jetzt nicht ich persönlich, aber mein Bruder, der hat irgendwie mit 11 Jahren beschlossen, Intensivtäterkarriere zu beginnen, Drogen zu nehmen etc., also war auch nicht einfach. Und der hat mir, aber ich weiß, woher das kam, ich kenne ja meinen Bruder, ne? Und ich wusste, warum Vater nicht da etc., also so eine Geschichten halt und ein blödes Umfeld, aber ein herzensguter Mensch und hat viel Mist gebaut und die haben ja, und die waren, weiß ich nicht, 13, 14 oder 15, also wirklich kleine Kriminelle, ja. Und die haben mir Geschichten erzählt, die wurden im Wald verschleppt, auch von Kollegen wohl. Und also die haben mir wirklich die schärfsten Storys erzählt. Und ganz ehrlich, und das war eigentlich auch so ein Teil, ein Grund von mir, Mensch, wenn ich zur Polizei gehe, dann will ich das alles besser machen. Also es war teilweise auch eine Motivation, zu gucken, ist das wirklich so? Also kann ich mir gar nicht vorstellen, Polizei soll ja eigentlich nur helfen. Also es ist auch der Grund, warum ich hingegangen bin, weil ich Leute schützen möchte, weil ich Leute helfen möchte, weil ich, ich habe da so eine Vision, ja. Und habe dann festgestellt, während meiner Zeit und ich war auf wirklich ganz vielen unterschiedlichen Dienststellen, Hundertschaften, Abschnitt, Funkwagen gefahren, Zivildienststellen, operative Gruppe Jugendgewalt etc. Also habe wirklich einiges gesehen und ich kann dir sagen, Burak, 80% oder sagen wir mal sogar noch mehr, ja, sind eigentlich ganz gut. Also die sind wirklich, sie haben eine ähnliche Auffassung. Vielleicht sind manche nicht ganz so kommunikativ und manche sind auch, es fängt schon so an, wenn sie sagen, was haben wir schon wieder falsch gemacht, ne? Dann löst es ja bei ihnen, ist das jetzt mein Vater oder so, ja, also wer ist er jetzt, warum redet der so mit mir, kann ja nicht normal mit mir reden, aber ich glaube, wenn man das nicht persönlich nimmt, sondern weil einfach der Kollege oder die Kollegin es nicht besser weiß oder kommunizieren kann, viel hat wirklich viel, viel mit Kommunikation zu tun und Bewertung dessen, was gesagt wird und die Reaktion dann kenne ich nicht einen, der wirklich gemein, bösartig oder sonst irgendwie ist. Aber ich weiß auch, dass es einige gibt, die einfach über die Stränge schlagen und das weiß, also ist jetzt auch wieder, alles, was ich sage, ist so meins und die Behördenleitung möchte das auch nicht. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten der Beschwerdeverfahren. Es gibt das Antidiskriminierungsgesetz. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich, wenn einem sowas widerfahren ist, ja, Hilfsangebot auch von der Polizei, sich da hinzumelden, hinzuwenden. Und da kannst du auch gerne, wenn du willst, mir den Kontakt sagen. Also ich kann da gerne vermitteln, weil genau das halt nicht passieren soll. Wir, von Gesetz sind wir alle gleich. Und es gibt keinen Menschen irgendwie, er hat eine Straftat, aber wenn ich die Identität festgestellt habe und die Sachen beschlagnahmt habe, dann ist das gut, dann muss ich nicht noch Schikane betreiben, ne? Oder jemanden demütigen oder nochmal eins obendrauf geben, ein Schluss ist Schluss. Und das ist, ich weiß nicht warum, aber es gibt, ich glaube, das ist in jedem Beruf so, es gibt immer schwarze Schafe, aber ich weiß aber auch, dass die Behörde ist eine moderne Behörde, wir sind serviceorientiert, also wir sind, wir haben jetzt auch Bürgerservice, wir sind ganz, also es hat sich ganz, ganz viel getan, auch in hierarchischen Strukturen, junge Führungskräfte, die auch anders denken und viel Ausbildung, wir haben ein gutes System und man muss es nur wissen, wie man es nutzt. Ja, da gibt es auch die Seite Da für dich zum Beispiel. Und da kann man auch super, also wir haben auch ein Social Media Team, ja, wo man dann auch mal was hinschreiben kann. Oder es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, heutzutage sich nicht alles gefallen lassen zu müssen, ja, was einen angetan wird und auch ja, sich da Hilfe zu holen oder beraten zu lassen. Und das wäre mir auch wirklich wichtig und es wäre mir auch ein großes Anliegen, weil genau das die staatliche Gewalt halt nicht ausgenutzt werden soll, ja.
Das ist es nämlich. Und es ist so witzig, dass du das sagst, weil du sagst, es gibt heutzutage so viel, was man machen kann, ist ja auch ein bisschen Ausdruck davon, dass es sehr viel, dass wohl sehr viel passiert ist, dass es Bedarf, dass es jetzt was gibt, ein Ventil gibt, wo man sich auch wehren kann, ne? Also, ich sag's nochmal, ich habe kein Interesse, hier irgendwen zu bashen und zu sagen, ja, das ist alles scheiße und das ist alles, läuft alles schief. Ich kann nur aus meiner Erfahrung und von Erfahrungen von den Menschen berichten, mit denen ich täglich zusammen bin. Und das sind halt aktuell sehr viele Jugendliche. Und die haben teilweise halt mega Schiss, ne? Mega Angst einfach vor Polizisten und einfach vor dieser ganzen, vor dem ganzen Staatsapparat. Und witzigerweise ist ja auch so, man weiß auch gar nicht, ob man als Mensch, als ziviler Mensch, als normaler Typ einfach mit, wie man umgehen soll mit so einem Polizisten, ja. Ist das jetzt eigentlich ein ganz normaler Mensch, der auch einen Namen hat, oder ist das jetzt ein Angestellter des Staates, der in voller Montur da steht und auch ja mit seiner Uniform oder mit ihrer Uniform, je nachdem, was ausstrahlt, weißt du? Und das ist manchmal so kompliziert und so untransparent. Und das wäre was ich mir viel mehr wünschen würde, ne? Die gewisse Transparenz, dass man, weil wie soll ich denn etwas akzeptieren oder Sympathie dazu entwickeln, was ich gar nicht durchblicken kann? Mhm. Ja? Und das ist das, was mir sehr viele Jugendlichen erzählen, die sagen, ey, die sehen aus wie Robocop. Wir wissen, ne, wir können damit gar nichts anfangen. So man sieht, wir sind richtig dünn und wir sind so kleine Kinder quasi und die sehen aus wie in voller Montur und haben die Knarre hier und ich denke mir ganz oft so, weiß die Polizei das überhaupt, wie die auftreten oder wie viele Polizisten und Polizistinnen überhaupt auftreten? Und wie ist es denn bei dir, wenn du auf die Arbeit gehst? Gehst du dann da rein und sagst, ey, in dem Moment, wo ich ins Gebäude gehe, lege ich mein Dasein als normaler, ziviler Mensch ab und gehe jetzt in die Rolle? Oder kannst du ganz individuell, situationsbedingt damit auch spielen, dass wenn du auf Jugendliche triffst, auch hingehst und sagst, hi, ich bin Melanie, ganz normale Gespräche führen kannst, weil ich habe es oftmals nicht erlebt. Manchmal habe ich mich sogar gefragt in meiner Arbeit hier in Berlin, kann der überhaupt Hallo und Tschüss sagen? Also weißt du, weil die so abwesen und so halt in diese Rolle dann schienen, ja, wo ich mir dachte, es ist so null menschlich, weißt du? Aus meinem Gefühl, ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also zu der ersten Sache, dass sie aussehen wie Robocop und so, das haben wir auch erkannt. Es gibt ja zum Beispiel eine, da können die Schulen uns auch buchen und da hoffen wir auch, dass, was auch in einigen Bezirken schon vermehrt getan wird, da wird ein Kollege, der kommt mal mit voller Montur, also meistens sind sie ja von Einsatzhundertschaften. Die müssen einfach so geschützt sein. Die sind auf Demonstrationen, die werden mit Flaschen beschmissen. War ja jetzt auch wieder am Wochenende. Wir haben so viele verletzte Kolleginnen und Kollegen durch die Ausschreitungen in Neukölln. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Und wenn wir da nicht mit voller Montur und so weiter auftreten, dann wären wir, glaube ich, alle im Krankenhaus. Ja. Mhm. Das sieht aber sehr martialisch aus und sehr unnahbar. Und teilweise sind die Kollegen auch total mit Adrenalin, wenn du dann mit denen sprechen willst, mitten in so einer Demo, was wir auch oft, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, da kommen die dann mittendrin an und wollen dann irgendein Gespräch führen. Du bist so mit Adrenalin, weil du gerade von da und hier über Funk hörst sowas und da kriegst du auch noch irgendwas mit. Und dann stellt er irgendwie, warum machen sie das hier, und will mit dir so eine Grundsatzdiskussion anfühlen. Das funktioniert dann nicht. Dann hältst du den auf Abstand. Manchmal siehst du ja in den Videos, wo du die zurückschubsen oder wie auch immer. Aber das hat einfach was mit Eigenschutz zu tun in dem Moment. Also in so einem geschlossenen Demonstrations- oder Aufzügen oder wie auch immer ist jeder super angespannt, ja. Und da gibt es aber auch die Konfliktteams. Wenn die Leute, die auf Demonstrationen sind, zum Beispiel Probleme haben, auch mit dem Vorgehen der Polizei oder, da gibt es Konfliktteams, die sind mittendrin, die haben auch so eine grüne Weste, sehen auch offen aus, also die kann man super gut ansprechen, die sind immer dabei, und da kann man sich hinwenden, wenn man Bedarf hat zu sprechen zum Beispiel. Mhm. Also das findet gerade in so einer Situation nicht statt. Aber die Möglichkeit, was es jetzt gibt, ist zum Beispiel, wir machen eine Veranstaltung, die nennt sich auch Versammlung. Und da nehmen wir dann einen Kollegen oder einen Kollege mit, der in geschlossenen Einheiten tätig ist. Der kommt dann dort auch mit in den Unterricht und hat die volle Montur an. Und dann erzählen wir so ein bisschen über Versammlungsrecht. Was darf ich denn eigentlich? Was darf ich nicht? Was darf die Polizei? Was muss ein Versammlungsteilnehmer eigentlich erfüllen? Und dann kleidet er sich und dann setzt er mal seinen Helm ab und dann zieht er mal seine Montur aus. Dann steht er da als normaler Mensch wie du und ich, und dann erzählt er vielleicht von seinen Kindern und seiner Frau zu Hause oder von seinen Hobbys oder so, ja. Und dann hat man vielleicht nochmal einen ganz anderen Bezug dazu. Findet viel zu selten statt, du hast recht, dieses Unnahbar oder auch dieses was du auch eingangs gesagt hattest, oh Mann, die Polizei kommt, oh Gott, jeder denkt, ich habe gar nichts gemacht, habe selber ein schlechtes Gewissen, ja, guck, habe ich alles dabei, das. Eigentlich, ja, ich weiß nicht, ist irgendwie so hergeholt, vielleicht auch so anerzogen, Respektperson, ne, du musst immer freundlich und Polizei oder so. Aber letztendlich, und da sind wir zum Punkt zwei, wenn ich auf Arbeit gehe, ich stelle mir das so vor, ne, gerade die Kinder rausgeschmissen in der Schule und dann muss pünktlich sein und dann ziehe ich meine Uniform an und bin dann Polizistin, ja. Also das ist so. Hm. Also Privatperson ist Privatperson, wobei ich mich auch schon als Privat, wenn du zur Polizei gehen möchtest und Polizistin oder Polizist werden möchtest, musst du dich natürlich privat genauso verhalten, ja, also Vorbildfunktion etc., ähnlich wie du ja auch als Sozialarbeiter. Und aber es ist schon doch nochmal, es ist nochmal was anderes, einfach diese Uniform anzuziehen oder Dienstbekleidung heißt es ja heute, und was ja auch einen Sinn hat. Wir sind ja nun mal Staatsgewalt und wir haben mehr Rechte und Pflichten auch, und das zeigt es dann halt damit auch.
Also ich glaube, der Job ist kein einfacher, ja. Ich könnte es nicht machen, sage ich ganz ehrlich, weil das wäre eine Nummer zu groß für mich. Ich könnte mir nicht vorstellen, Polizist zu sein, weil ich einfach damit nicht klarkommen würde, dass ich in der Position wäre, wo ich walten müsste über Recht und Unrecht. Ja? Wenn ich zu dir sage, wir machen akzeptierte Drogenarbeit, ja? Also wenn, war das der richtige Begriff? Nicht, dass mich gleich jemand schlägt, aber also wenn ich einen Jugendlichen habe, der zu mir sagt, hier, ich habe ein Drogenproblem, dann arbeiten wir damit, ja. Hm. Wir sind nicht in der Situation und kommen auch gar nicht voran, wenn wir sagen, Gott, was machst du da und weißt du nicht und du musst jetzt, geh bitte, ich will damit nichts zu tun haben, oder ne, das, oder ich bringe jetzt die Konsequenzen mit und sage, ich rufe jetzt die Polizei an. Das funktioniert ja nicht, ja. Also es funktioniert deswegen nicht, weil wir uns das ausdenken und weil es so schön ist, wie wir es machen, sondern weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, wenn wir das nicht akzeptieren, können wir nicht mitarbeiten. Wenn wir die Beziehung nicht aufbauen zu den Menschen, und den Menschen nicht so nehmen, wie er ist oder zu sein scheint, dann bringt das alles gar nichts. Ja? Mhm. So, und deswegen könnte ich schon allein deinen Job nicht machen, weil, ne, was richtig und was falsch ist, so klar, es gibt ein Gesetz, und ich bin auch der Meinung, dass es Regeln gibt, die sind für uns alle und für die Allgemeine, und das ist auch gesund so, ist so okay. Aber es muss halt irgendwo auf Grautöne geben, ja, weil sonst, ne, haben wir halt das System und du passt da rein und du passt da nicht rein. Und was ich noch sagen wollte, ich bin kein unbedingt politisch, Also informiert ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich fühle mich zugehörig zu irgendeiner Gruppierung oder so, ja, gar nicht. Ich bin weder links noch rechts. Ich habe Eigenschaften und gewisse Werte in mir und ein Wertesystem, wo viele sagen, das klingt sehr links. Manche würden vielleicht auch sagen, hey, das klingt konservativ, keine Ahnung, ja. Aber wenn ich auf eine Demonstration gehe, was ich nicht sehr oft mache, schließe ich mich nicht irgendwie einer Gang an oder so, ja. Ich war aber 2, 3, 4 Mal in meinem Leben auf Demonstrationen und auch in meinem Erwachsenenleben schon. Und wie gesagt, du bist ja als Privatperson, ich zeig nicht mit dem Finger auf dich, ne? Versteh mich bitte nicht falsch. Aber ey, Melanie, was ich da erlebt habe, ohne Witz, also ich kann dir das gar nicht sagen, ich dachte, ich sehe nicht recht, weil teilweise habe ich mir so, und ich war auch mit Jugendlichen auf einer Demonstration, wir wollten uns das einfach mal angucken und wir sind wirklich so nur beiläufig mitgelaufen. Warum ich das so extra sage, so, wir waren nicht mittendrin, aber nicht, weil wir nicht wollten, sondern ey, weil wir Angst hatten. Wir haben gesehen, wie die Polizisten 20, 30, 50 Mann in die Menge rein ist mit Tränengas und hast du nicht gesehen und so eine Gewalt. Und die anderen natürlich, wohlmöglich eine linke Gruppierung, keine Ahnung, natürlich sich das nicht gefallen lassen hat. Ja? Und wie du gesagt hast, die einen werfen mit Flaschen, aber das sind halt irgendwelche dürren Leute mit T-Shirt und auf der anderen Seite hast du halt die volle Montur, was ja auch irgendwo Sinn macht, weil ne, ich will auch keine Bierflasche gegen meinen Kopf kriegen, ziehe ich lieber einen Helm auf, bin ich bei dir. Aber ich habe mir so gedacht, so wird da mit selben Maß gemessen, beziehungsweise muss das sein? Also muss das sein? Muss man diese Instrumente auch ausnutzen? Kann man nicht sagen, also wann hört der Selbstschutz auf und wann geht das, wann geht das Spiel weiter, weißt du?
Ja, ich denke, diese Demonstrationsgeschichte hat ja eine lange Geschichte. Wenn wir an die besetzten Häuser damals in Berlin denken, wo die Polizisten nämlich nicht mit voller Montur waren, wo wir beschossen worden sind und die Kolleginnen und Kollegen und wirklich auch schwierige, schwere Fälle und mit Gummigeschossen etc. von den Dächern runter. Also diese Antifa-Szene, die ist ja schon super, super lange in Berlin und die gehen auch, sind auch keine Harmlosen. Und was du da erlebst als beiläufige Situation ist, die eine Sache ist, ist es mit zweierlei Maß gemessen. Wir haben gelernt aus unseren Erfahrungen, wir sind jetzt super geschützt, wir haben eine gute Ausrüstung bekommen, wir laufen da 5 bis 10 Kilometer mit dieser vollen Montur immer nebenbei, ne? Und um einfach auch die Versammlungsteilnehmerinnen und Thema zu schützen, die nicht Gewalt ausüben. Aber leider gibt es immer in diesen, weiß nicht, Tausenden von Leuten immer diesen Pulk, der das nicht so sieht, der sich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Die haben auch ein bisschen Fun und Spaß und gucken mal, und kriegen sie uns und abhauen und dann nochmal hinterher schmeißen. Also ja, wenn sie dann erwischt werden, dann wird das natürlich auch konsequent verfolgt, ne? Und dann wird ja auch, wenn du siehst, wenn eine Festnahme in einer Demonstration stattfindet, dann geht die immer gleich vor, ne? Es gibt, die gehen zu, weiß ich nicht, zu 10 rein, wird ein Pulk drum gebildet, gibt 2 Festnehmen, dann wird er rausmarschiert, beweissicher etc. Und wir gehen ja nicht einfach nur rein, weil das ganz friedlich ist, sondern es wurden vorher dann Straftaten dort drin, Landfriedensbruch etc. begangen. Und dann frage ich mich, wenn sie es nicht machen würden und wir fröhlich da einfach nur daneben spazieren würden und sagen, oh klar, beschmeiß uns doch, ne? Ob das denn die bessere Alternative wäre für einen Rechtsstaat? Weiß nicht, wo ist die Grenze? Das ist wirklich schwierig. Und wir hatten ja auch die Strategie des deeskalierenden Verhaltens jetzt seit, gerade 1. Mai ist ja immer so ein Thema. Ne? Mhm. Wenn du 1. Mai auf eine Demo gehst, dann musst du einfach damit rechnen, dass du dann auch, wenn du da in diesem Pulk drin bist, dass du genau so eine Erlebnisse dann hast. Und da sind ja die Kolleginnen und Kollegen ewig nicht mehr eingeschritten. Ne? Die sind ja, wirklich sich viel, wir haben versucht viel mit Beweisführung und Videoaufzeichnung etc. Dann zu ermitteln und so, ohne dieses gleich martialische Verhalten so am Tag zu legen. Aber irgendwo sind ja auch die Grenzen. Und ich hatte wirklich, ich war privat letzte Woche Samstag, glaube ich, oder Sonntag hier, Muttertag war das, ja, 8., 9. Mai. Auf dem Rückweg von Treptower Park sind wir mit Motorrad Sonnenallee gefahren. Und ich kann dir nur sagen, Burak, mir kamen junge Menschen entgegen, die mit Flaschen geschmissen haben, Barrikaden auf die Sonnenallee gepackt haben. Also die sahen jetzt nicht nach Angst aus oder so, sondern die hatten eher Spaß. Und dann halt die Kolleginnen und Kollegen, die dann zu Fuß versucht haben, da irgendwie, ja, dem Herr zu werden. Und wir standen mittendrin als Zivilpersonen. Also wir sind in eine Demonstration, in eine Gewaltdemonstration als Zivilperson. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, da fand ich das wieder genau umgekehrt. Ja, da hatten im Prinzip Leute die Möglichkeit, Flaschen, Steine etc., also mitten auch auf Autos, auf Fremde, also Unbeteiligte. Ne? Man muss ja auch gucken, wie geht es denn den Leuten, den Auto gerade da steht und beschädigt wird. Der will ja auch, dass da ein Verantwortlicher zu in Regress genommen wird. Und wenn die dann sagen, die Polizei hat da nur zugeguckt, dann ist es schon echt schwierig, dem Herr zu werden. Deswegen, ich hatte ja schon mal gesagt, ich denke, Polizisten polarisieren auch sehr. Wir hören, also teilweise stehe ich auch an einer Ampel und gucke aus dem Fenster und dann klopft so eine Radfahrerin und sagt so, ach, ich wollte Ihnen nur mal sagen, ich bin so froh, dass Sie da sind. Och, und Sie haben das ja nicht einfach heute, ne? Hm. Und man gehört ja auch aus der Bevölkerung noch mal ganz andere Sachen. Und natürlich hört man auch, ne, wenn ich im Unterricht sitze und sage, wir erzählen was über Gewalt und Polizei anrufen, hört man auch, war 10 Minuten in der Warteschleife oder so. Das ist dann schon sehr, sehr schwierig. Also es ist wirklich, aber das hatten wir auch schon gesagt, ist wirklich irgendwie auch manchmal mit Glück, ne, behaftet, an welch einen Menschen gerätst du jetzt eigentlich gerade. Mhm. Und das ist, ob wir jetzt in der Schule sind, ob wir beim Jugendamt sind, ob wir in irgendeiner staatlichen Institution sind, ja, oder auch in der Sozialarbeit sind. Ich glaube, wenn du Menschen hast, die engagiert, menschlich und ihren Job gerne machen und lieben, dann wirst du das, wird derjenige das auch zu spüren bekommen. Oder wenn jemand das einfach nur so macht, keine Ahnung, um Macht zu haben oder aus irgendeinem anderen Grund, dann wird der andere das auch zu spüren bekommen. Das ist, wie gesagt, schwierig, aber wir haben ja auch jetzt Beschwerdemöglichkeiten. Also das kann ich immer nur darauf hinweisen, man muss sich nichts gefallen lassen. Hm. Man kann sich auch wirklich da beschweren.
Aber was ich gar nicht mal so schlecht finde, also nicht, dass man sich einfach beschweren kann, sondern dass man die Möglichkeit hat, auch zu sagen, hey, das war uncool, das lief nicht so gut oder wie auch immer. Weißt du, was mich stört an dem Bild der Polizei ist so ein bisschen natürlich, also es ist eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite sieht man öfter Negatives als Positives, ja, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es anderen geht. Wenn ich von der Polizei höre medial, dann sind es halt meistens so eher negativ behaftete Titel, ne? Also ich weiß es selber, ich selbst kenne Polizisten, die machen echt geile Arbeit so, die engagieren sich, die bemühen sich um irgendwie irgendwas Gutes zu machen und das sind, also die ich kenne, sind junge Typen, ne? Die sind frisch bei der Polizei oder relativ frisch und bemühen sich richtig da was Gutes auf die Beine zu stellen so. Und ich bin ganz bei dir, dass ich sage, dass klar, Individualität gibt es in jedem Berufsstand, überall in jeder Firma gibt es Arschlöcher und gibt es Leute, die weniger so sind. Würdest du aber sagen, dass es auch irgendwie bei der Polizei, was zum Beispiel auch das Thema Rassismus angeht, Racial Profiling, dass es da ein systematisches Problem gibt, dass es bestimmte Prozesse gibt, die das fördern, wo man ein bisschen weg muss auch von diesem Individuellen, dass man sagt, hey, dass es von oben herab, von hierarchischen Stellen irgendwie so transportiert wird. Ich weiß es nicht, deswegen auch die Frage. Ja.
Also es ist wirklich auch ein schwieriges Thema und da spreche ich jetzt auch wieder nur, wie ich es persönlich sehe. Und bitte. Ich selbst habe Rachel Profiling bei der Polizei unter diesen Aspekt noch nicht gesehen. Aber ich weiß auch, dass gerade auch in diesen Netzwerken, wo ich drin bin, dass es einigen auch aus diesen Netzwerken oder auch aus dem privaten Bereich schon passiert ist, ja. Und die Frage ist, ich persönlich kann ich ja auch sagen, also wir haben in der Polizei selbst Multiplikatoren für interkulturelle Aufgaben, die sind spezialisiert, die haben bestimmte Fortbildungen und sind sind auch Ansprechpersonen, ne, wenn man jetzt Fragen hat zu gewissen Themen. Und ich glaube, es ist schwierig und das ist das, was ja auch jetzt überall diskutiert wird, ne? Gerade dieser Paragraph 36, wo wir ja Fahrzeuge anhalten können im Straßenverkehr anhand einer Verkehrskontrolle. Und ja, ist es jetzt rassistisch zu sagen, der hat jetzt ein polnisches Kennzeichen und wir vermuten jetzt mal einen Steuerverstoß, weil das einfach die Erfahrung, die Lebens- und Berufserfahrung so ist, dass sie ihre Fahrzeuge nicht anmelden und, ne? Oder ist es jetzt die Lebens- und Berufserfahrung, ja? Ist es der junge Mensch, den wir jetzt da anhalten? Ja, ich weiß es nicht. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich glaube, da ist für jeden, jeder Kollege und jede Kollegin muss sich so weit selbst reflektieren auch. Und ich glaube, das ist einfach das A und O, um zu gucken, wenn er eine Maßnahme macht. Also wir brauchen immer ein Eingriffsbefugnis. Wir können jetzt nicht einfach rausgehen und sagen, oh, ich habe jetzt Bock und kontrolliere jetzt hier einfach mal. Wir haben ja immer eine rechtliche Grundlage. Und die geht natürlich in Teilen, ja, es ist schwierig, ne? Wir wollen zum Beispiel wo viele Straftaten begehen, wo Drogenhandel stattfindet und so weiter, dass da vielleicht mal öfter kontrolliert wird, ne? Weil dort genau diese Ergebnisse sind, ja? Brauche ich nicht gerade einen Einsatz anders oder einen konkreten Verdacht oder so, sondern da habe ich einfach dieser Park, da findet immer ein Drogenhandel statt, da sind die Dealer und die sind meistens, kennt man die ja schon und die werden dann halt überprüft. Ob das unter Racial Profiling zählt, war ich zu bezweifeln. Aber ich hatte einen aus dem Bekanntenkreis, der ist kontrolliert worden oder er hat einen Verkehrsunfall gehabt, ganz normal. Und Deutsch war etwas schwierig, konnte sehr gut Englisch sprechen und ihm ist jemand reingefahren beim Fahrstreifenwechsel. Und er wurde gar nicht gehört. Das war total egal, er hat sich nicht gut behandelt gefühlt, sondern hat den weißen Menschen dort, dem wurde Recht gegeben und er hatte Unrecht und er hat es dann halt darauf verstanden, dass er eine schwarze Hautfarbe hatte und und sich mit ihm auch gar nicht geäußert worden ist und ist auch ein Doktor, ne? Also sieht vielleicht erstmal, ne? Aber ich glaube, die Vorurteile, die man dann vielleicht hat, kann nicht fahren, also kann die Sprache nicht richtig und kann eigentlich nichts. Ich habe das jetzt ein Thema ist, was direkt Polizei betrifft. Also was auch oft kam, warum werde ich denn immer kontrolliert, ne? Dass gerade wenn in bestimmten Bars man sich aufhält und dort eine Razzia teilweise stattfindet, da soll es wohl so gewesen, hat mir auch mein Bekannter erzählt, dass da wurden ganz viele nicht kontrolliert, aber zu ihnen sind sie sofort gekommen und er wurde sofort kontrolliert. Und warum werde ich kontrolliert und die anderen dann nicht? Mhm. Und dann in diesen Dialog zu treten. Und normalerweise, also so kenne ich das, wenn wir Razzia durchgeführt haben, dann hatten wir mal einen konkreten Anlass, dann wurde dort, hat man immer entweder wurde gedealt oder wir hatten immer Hinweise, ja. Dann bin ich einfach irgendwo in irgendeine Bar gegangen und habe gesagt, okay, jetzt hier kontrollieren wir alles. Es gab immer irgendeinen Anlass und es wurde dann auch kein Unterschied gemacht, wer da ist, da wurden komplett rigoros alle überprüft. Ja. Warum das da nicht passiert sein soll, das weiß ich auch nicht, aber auch da gibt es wieder, und das kann ich immer, auch darf ich da sagen, wenn irgendwas sowas ist, einfach aufschreiben. Ne? Wann, wo, was, wer hat was gesagt, ist immer wichtig, ja, wer war vielleicht dabei und dann einfach mal, dann an entweder an die Diskriminierungsstelle wenden oder auch an die Polizei Berlin wenden und dann genau mit diesem Anlass. Und das weiß ich einfach, jede E-Mail und alles wird beantwortet. Alles wird überprüft, alles wird, auch da müssen sich die Kolleginnen und Kollegen auch äußern zu. Also das ist einfach so, ja. Und das gab es auch schon immer und das ist jetzt auch keine neue Erfindung oder so. Jetzt kommt nun das Antidiskriminierungsgesetz da hinzu, das verstärkt das nochmal. Jetzt gibt es sogar externe Partnerinnen und Partner, die dann darauf nochmal gucken und dann nochmal eine Anfrage richten. Also gibt es auch Unterstützungen und dann der Weiße Ring, den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Ja. Der hat ja jetzt auch zum Thema Hasskriminalität ja auch was was ganz Großes rausgebracht. Es gibt Unterstützung, es gibt Anwälte, es gibt Hilfsmöglichkeiten. Es soll ja alles dafür getan wird, dass kein Unterschied, dass wir alle gleich sind, dass jeder vom Gesetz gleich ist und dass man dann nicht mehr dieses blöde Gefühl hat, ich bin anders als andere, und was ja dann nicht so ist, ja.
Es widerspricht sich so ein bisschen mit meinem Erfahrungsschatz, den ich sammeln durfte in meinem Leben als Sozialarbeiter, weil dieses Kontrolle auf Verdacht, ja, ist halt oftmals so, lässt zu wünschen übrig, dass man halt das auch ein bisschen erklärt bekommt, ne?
Ja,
weil genau. Verdacht vor was? Vor mir, vor meiner Hautfarbe, vor meinen schwarzen Haaren, vor dem Bart, was ist denn so verdächtig, ja? Und wenn das dann halt auch in der Innenstadt passiert, wo halt überall auch noch Menschen sind und man sich umguckt und denkt, ja, warum ich und warum schon wieder ich? Viele Jugendliche erzählen mir das auch oft, ja, dass sie halt irgendwie ganz oft so Blicke zugeschoben bekommen oder halt auch kontrolliert werden, und die erwähnen genau, die geben das wieder, was du gerade gesagt hast, ne? Warum denn immer ich und so? Und wenn die mir das sagen und ich sage, ja, was denkst du denn, warum immer du, ja? Und die mir dann sagen, ja, weil ich schwarz bin oder weil ich schwarze Haare habe. Also für die ist es dann Fakt, ne? Da gibt es dann gar keine zwei Meinungen mehr. Die sagen dann, Burak, weil ich schwarz bin. Das ist so. Und ich sage, ja, meinst du das wirklich? Und warum denkst du, dass es so ist? Und dann kommen die mit ihrer Erfahrung und sagen, ey, guck mal, wie die mich behandeln, guck mal, wie die auf mich zukommen, guck mal, wie die mich kontrollieren oder überhaupt, dass sie mich so oft kontrollieren und, ja. Und halt dann auch immer so, und ich habe gar nichts gemacht. Also meistens haben sie wirklich nichts gemacht, ne? Manchmal haben sie was gemacht und da sage ich, ey, ne, brauchst dich nicht wundern, ja, wenn du irgendwie besoffen gegen eine Mülltonne kickst nachts um drei und dass da was passiert, so. Aber das ist halt einmal oder zweimal von 10, ja. Und ich denke mir dann halt immer so ein bisschen, klar, wieder das Individuum, da wird vielleicht ein Polizist kommen oder eine Polizistin, die wird vielleicht anders sein und entspannt sein, wird sagen, hey, du, wird vielleicht anders mit dem reden. Aber die erzählen halt von so vielen Geschichten, dass ich mich halt immer frage, so, ey, hat die Polizei wirklich ein Problem mit diesen Menschen, die anders aussehen, sich anders verhalten, anders, ne, sich anders bewegen? Oder ist es wirklich immer nur der Situation zu schreiben? Ich persönlich glaube, dass es schon ein großes Problem ist. Also irgendwas existiert ja in der Polizei, bei der Polizei. Sonst wird es ja nicht so häufig auftreten. Ja? Also irgendwas muss da sein. Ich kann es nur noch nicht ganz benennen. Ich will nicht sagen, dass die Polizei grundsätzlich ein Rassismusproblem hat. Ja? Aber so häufig wird, wie mir und anderen zugetragen wird, was da so an rassistischen Motiven aufgetaucht ist, ist es halt auch mit diesem Individuum und dem Einzelfall nicht abgetan. Leider natürlich, ja.
Ich kenne diese Geschichten ja nicht, die du kennst. Du bist ja viel, viel näher dran. Ne? Du läufst mit denen rum, du hältst dich da an ihren Orten auf und so weiter.
Ja.
Und ich kann mir das nur so begründen, wenn man sich an Orten aufhält, wo bekannt ist, dass dort regelmäßig gedealt wird, dass dort konsumiert wird, dass dort Straftaten, räuberischer Diebstahl etc. ne, oder Raub stattfindet, da, wo einfach Kriminalität herrscht, einfach mehr. Also das kann man ja auch sehr gut statistisch sehen. Da könnt ihr auch selber, ist ja auch alles offen einzusehen, die Kriminalstatistik. Und und man ist da immer stets und ständig an diesen Orten. Ich weiß nicht, ob man damit dann auch rechnen muss einfach, dass man dann auch in so eine Kontrolle gerät. Unabhängig jetzt davon, wie ich aussehe, was ich anhabe oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil ich mich da aufhalte, wo Brennpunkte sind. Ja? Und es gibt viele Orte, die keine Brennpunkte sind. Vielleicht müssen sie einfach mal den Ort wechseln oder so. Ich weiß es nicht.
Aber da ist der Punkt, das ist ganz interessant, was du sagst, weil einfach mal den Ort wechseln ist halt sehr, sehr gut und sehr richtig gesagt, aber die Leute wohnen ja da. Ja? Also wie sollen sie einfach mal den Ort wechseln? Weil die Menschen suchen sich ja nicht aus, wo sie wohnen. Die Jugendlichen stehen ja nicht morgens auf und sagen, ach, heute mache ich mal einen Ausflug in den Brennpunkt, da fühle ich mich so wohl, sondern die leben ja in dem Brennpunkt, ja. Und die verhalten sich nun mal nach den Spielregeln in diesem Ort, wo sie aufgewachsen sind. Ähnlich wie ich, ja. Und ich würde mir ganz oft wünschen, dass man den Jugendlichen eine Alternative bieten kann und sagen kann, hey, klar, komm, wander mal weg von deinem Ort, ja, da passiert genug Scheiße. Aber die wohnen halt da, die Familien sind da, deren soziokulturelles Umfeld ist da. Ja. Und jetzt sind die diesem sind die da auch Straftaten ausgesetzt und einem Milieu ausgesetzt, ja? Und weil du es gerade gesagt hast, also dein Wort in Gottes Ohr, ja? Wie oft würde ich mir wünschen, dass man an der Gesellschaft was ändern kann, dass Jugendliche aus kriminell belasteten Gegenden weniger in diesen aufwachsen müssen, aber nun mal, so ist ja, es ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, also keiner sucht sich ja aus. Ich meine, du bist selber Mama, du willst ja nicht, dass deine Kinder wo aufwachsen, wo die Hölle los ist. So, ne? Wenn du die Wahl hast zwischen dem schönen Prenzlauer Berg und dem, ich will nicht sagen, weniger schönerem, aber vielleicht etwas wilderem Neukölln, überlegst du dir vielleicht zweimal. Ne? Und das ist halt der Punkt. Und wenn da die Polizei auftaucht, wo eh jeden Tag Action ist, ne? Und sich dann noch von dieser Seite halt zeigt und das so, dann so ein Cluster entsteht und so Vorurteile und sagt, ja, du kommst von hier, natürlich überprüfe ich dich, weil du bist ja hier mitten in der Pampa. Und der Jugendliche sich denkt, ey, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, was soll ich machen, als würde ich mir das aussuchen, den ganzen Tag mit Grasdealern abzuhängen. So, wenn ich könnte, würde ich auch gerne im schönen Prenzlauer Berg leben und mit meinen Freunden Sojalatte schlürfen, als Fünfer-Päckchen Gras zu verkaufen, weil kein Jugendlichen, den ich kenne, macht das gerne. Ja. Also das ist wirklich Real Talk, nicht um irgendwas zu... Ne? Das ist ja, also die Leute suchen sich das nicht aus. Und da ist ein Punkt, wo ich mir echt wünschen würde, so, dass da ein bisschen, also ich sage nicht, dass alles grundlos passiert. Die Polizei arbeitet ja nicht einfach aus Jux und Dollerei. Die Gerichte entscheiden ja nicht einfach aus Jux und Dollerei. Ne? Es entstehen Straftaten, die werden verfolgt, das landet vor Gericht, die Staatsanwaltschaft klagt an, das Gericht urteilt. Ganz normale Basics. Aber es ist, wie gesagt, keine Graustufen, keine Sensibilität. Und da würde ich mir halt von der Polizei als Freund und Helfer, die sie ja sind, oder Freund und HelferInnen, wie man ja heute so schön sagt, wünschen, dass man, dass da so ein bisschen eben diese Sicht der Dinge auch gesehen wird, weißt du?
Ja, das, kennst du das Projekt KBNA?
Nee, sag mir nichts.
Das ist im Wedding entstanden. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz, wie das ausgesprochen wird. Kiez-orientierte Polizeiarbeit oder irgendwie sowas. Und zwar gibt es dort ein Projekt und sowas wäre eigentlich, also da sind wir jetzt selber bei uns, gerade für Charlottenburg-Nord in Planung, irgendwas Ähnliches auf die Beine zu stellen, weil die Polizei alleine wird das Thema nicht lösen können. Da, wir sind auch an Gesetz und Recht gebunden. Wie gesagt, wenn wir eine Straftat nicht verfolgen, dann begehen wir eine Strafvereidelung, ja, und keiner will seinen Job loswerden.
Klar.
Und ich finde, das ist ein ganz politisches Thema und das müssten Projekte geben, wie dass das einfach Polizei, Nachbarschaft, Kiez orientiert, Sozialarbeit, die Jugendlichen, Jugendclub, freie Träger, alle zusammen an einen Tisch kommen, vielleicht mal zusammen Fußball spielen, zusammen abhängen, keine Ahnung, ja, genau so eine Vorteile abbauen und dass so eine Geschichten, dass im Prinzip der Cop, der da, also der Kontaktbereichsbeamte, der am Kiez orientiert ist oder sagt, ey, guck mal, Mensch, was machst du denn hier schon wieder? Komm, wir spielen jetzt mal eine Runde Fußball oder was weiß ich und bevor du da mit den Lilanen rumhängst oder irgendwas Ganzheitliches, ja, und Polizei wird es nicht alleine lösen können, das ist einfach leider so.
Sehe ich auch die Aufgabe gar nicht darin, ehrlich gesagt.
Und die Sozialarbeit alleine auch nicht. Das System, wir haben ja ein gutes System, aber irgendwie vernetzt sich das nicht richtig. Ja?
Ja, und ich denke, man müsste auch einen Schritt vorher anfangen, weil wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann versuchen es rauszuziehen und Polizei und Sozialarbeit ist halt mega schwierig. Wo mein Ansatz wäre oder wo grundsätzlich wir uns vielleicht auch, worüber man diskutieren sollte, ist, warum entstehen diese Krisenherde, diese Probleme, diese Menschen überhaupt? Ja? Und da bin ich einfach der Meinung, kein Mensch sucht sich ja freiwillig raus, kriminell zu werden. Also es ist ein scheiß Leben, gegen die Polizei zu arbeiten, ja. Also zu 1000% kein Jugendlicher, der dealt, der wirklich dealt, ich rede jetzt nicht von einem Kind, das mal 5 Tage cool sein will, sondern ich rede von echten Geschichten. Niemand sucht sich das aus, weil verfolgt zu werden von der Polizei, diesen ganzen Action zu haben, die Mama in Tränen zu lassen, wenn man abgeholt wird, ins Gefängnis zu gehen, Jugendarrest etc., das sucht sich niemand aus. Man wird dazu getrieben, so zu sein, weil man an etwas teilhaben möchte, was man nicht bekommen kann. Und das ist halt gesellschaftliche Ressource, Reichtum. Ja? Mhm. Und wenn die Kinder sagen, sie würden auch gerne in schönen Häusern wohnen und ein eigenes Zimmer haben und ein Fahrrad haben, dann ja auch nicht aus einer Fantasie, sondern weil sie sehen, dass andere Kinder in ihrem Alter, vielleicht die Klassenkameraden, das schon haben. Aber deren Eltern heißen dann vielleicht Sabrina und Horst und der Papa ist Informatiker und die Mutter ist Lehrerin. Und bei ihm zu Hause ist halt beide Eltern auch hart arbeitende Menschen, aber es reicht halt nicht, ja. Werden extrem gentrifiziert, immer weiter aus der Stadt oder immer weiter aus dem schönen Mitte, wo halt einfach ne, reich und reich zusammenlebt. Und weißt du, das sind jetzt so ein paar Punkte, die ich reinbringe, wo ich halt sage, wir können uns jetzt stundenlang über Polizei, über die soziale Arbeit diskutieren, aber eigentlich ist, glaube ich, da ein wesentlicher Faktor, diese Verteilung von Ressourcen. Was macht eigentlich die Gesellschaft? Weil, wenn ich an meine Eltern denke, die nach Deutschland gerufen worden sind, um hier zu arbeiten, die haben keine Einladung bekommen, sich hier anzupassen und zu sagen, hey, wohn doch hier zwischen uns. Wenn du schon hier arbeiten sollst, dann wohn doch auch zwischen uns. Lern uns kennen und wir lernen dich kennen. Ey, die wurden ins letzte Industriegebiet abgeschoben, wo die unter sich sein sollten, wo die schön türkisch sprechen sollten, weißt du, aber halt in unseren Firmen arbeiten sollten. Und 40 Jahre später, nach meinen Eltern, also in der dritten und vierten Generation, mein Neffe ist jetzt 6, der hat mit Türkisch nicht mehr viel am Hut, so weißt du, der ist jetzt 2 Deutsche, also klar, wir versuchen ihn so alles beizubringen und so, aber der ist halt ne, 4. Generation Deutschland, da ist der Drops ist gelutscht, so mit Türkei ist jetzt Urlaubsort. Und bei ihm ist es so, da wünsche ich mir ehrlich gesagt, dass der das gar nicht mehr, also klar, in seinem Aufwachsen soll er mitkriegen, dass er Türke ist oder Deutscher ist, aber er soll sich identifizieren mit diesem Land und mit den Menschen hier. Und das ist das, was diese Arbeit so schwer macht, weil die Jugendlichen, die ich kenne, die was gegen die Polizei haben, die sehen die, die akzeptieren die nicht als deren Gleichen. Das ist der Staat und die wollen uns nicht. Wir sind unter uns und die sind gegen uns. Und ich als Sozialarbeiter versuche oft Brücken zu bauen, weißt du? Und sage, ey, Freunde, glaub mir, die sind nicht alle böse, die wollen euch nicht alle irgendwie euch was tun, ne? Aber deren Argumente von diesen Kids sind halt so mächtig, weil die sagen, ey, wir leben hier in Armut, unsere Eltern kriegen nichts gebacken, weil die arbeiten sich kaputt, ja, da ist niemand, der mir Mathe beibringen kann oder irgendwas, ja, ich bin auf mich selber gestellt. Fang mit 16, 17 an zu dealen und automatisch ist die Polizei mein Gegner. Also ich habe gar keine Möglichkeit, in Frieden mit denen aufzuwachsen, weil das Leben stellt mich immer ne, gegenüber. Und da sehe ich halt einfach ein größeres Problem so.
Ja, genau. Also ich würde das mal jetzt unabhängig machen von der Herkunft, wo wir herkommen, sondern wirklich von allein von dem, wie wir aufwachsen. Weil ich glaube, das ist egal, ob du woher du kommst, ob du Ursprungsdeutscher bist oder wo auch immer du herkommst. Wenn du ein Elternhaus hast, was dir nichts zu bieten hat, wo die Eltern entweder selber krank sind oder nicht arbeiten gehen können oder nicht da sein können, dann hast du als Kind ja kaum andere Möglichkeiten, als in deinem Umfeld Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen und meistens über materielle Geschichten und Liebe bleibt oft auf der Strecke. Und das ist ich spreche wirklich jetzt wieder nur ich, ja.
Ist voll okay.
Da bin ich wieder so ein bisschen spirituell, glaube ich, veranlagt, ja. Weil nur weil du aus einer Herkunft, wenn du eine schwierige Kindheit hast, ja, wo du es nicht einfach hast, wo du unheimlich viel vielleicht auch Scheiße baust und dich da selber wieder rauskämpfen musst und Geschichten erlebst, wo du sagst, oh wow, warum habe ich das jetzt verdient? Es gibt Kinder, die zerbrechen dran, aber es gibt auch welche, die kommen enorm stark raus aus dieser Geschichte. Und da finde ich, es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist so ein, du hast recht, ne? Es ist natürlich schön, wenn man alles vermischen könnte, aber ich glaube, das stelle ich auch fest, wenn jemand die gleiche Sprache spricht, wenn jemand Polnisch spricht und ich höre, du sprichst Polnisch und wir sprechen jetzt alle Polnisch und dann bin ich da in dieser Community und freue mich total, also ich persönlich, aber so, ne, dass wir jetzt wieder, hat man so ein Zugehörigkeitsgefühl und ich glaube, es ist egal, wenn du aus welchem Ursprungsland oder wie auch immer man herkommt, wenn du merkst, ey, du kommst auch und wo bist du und man hat eine ganz andere Bindung und ich glaube, man gesellt sich auch viel lieber dann zu der, wo man sagt, ey, wir verstehen uns, weil wir haben viele Gemeinsamkeiten, ne? Und das wird immer so sein und das, ja, und ich denke, der Mensch sucht sich das auch so ein bisschen und lebt dann da auch mit drin, aber du hast recht, was ich immer feststelle, und das sage ich denn den Jugendlichen auch, ne? Man kann ja auch mal Scheiße bauen. Man kann auch den geringsten Weg des Widerstands gehen. Wenn ich ein Handy haben will, kann ich entweder irgendwie gucken, dass ich gerade arbeite und einen Job kriege und irgendwo mir viel Mühe in der Schule gebe und Nachhilfeangebote auf die Lehrerin höre oder ich sage, oh, das liegt da gerade rum, ist von Emsebremse, den kann ich eh nicht leihen und steck mir das in eine Hosentasche. Oder ich gehe mit meinen Kumpels ziehe um eine Häuser und sage, okay, oh, der sieht scheiße aus, den ziehen wir jetzt ab. Ja? Und die Frage ist immer, was sind deine eigenen Werte und wie nutzt du die auch und wo ist deine Moral auch, ja, und wenn die nicht da ist, weil ich bin ja cool oder, ne, ich will mich nicht groß anstrengen, es ist ja viel einfacher, jemanden umzuhauen und das Handy wegzunehmen, dann ist es egal, glaube ich, aus welcher sozialen Schicht man kommt. Ich glaube, das hat was mit einem selbst auch zu tun, wie man umgeht mit Anerkennung, mit Umfeld, ne? Kann ich auch Nein sagen? Ist ja das Gleiche, wenn ich kann es jetzt wieder auch von einer Gang sprechen. Ja? Wir hatten damals in Pankow, gab es so verschiedene Gangs und der Wedding hatte eine Gang und kamst du in mein Gebiet, dann gibt es Stress, ne? Und ja, bla, ne? Und das war halt so und das gehörte dazu und das haben die so unter sich dann ausgemacht und die Polizei war im Prinzip so ein lästiger Nebenfaktor, weil die wurden dann gerufen, Graffiti, Raub etc., Körperverletzungen, Einbrüche oder, ne, also so dieses Typische, aber das hatte nichts mit, ja, wie soll man sagen, dieses Gangverhalten zu tun, sondern das war, die haben es trotzdem gemacht und jetzt sind sie erwachsen alle, haben zwar ordentlich noch zu zahlen, ne, man muss ja, wenn sie verhaftet worden sind, gibt es ja noch diesen Privatklageweg und die Graffitis und Sachbeschädigungen, also da das ist ordentlich was übrig geblieben, ja. Ne, sind jetzt 40 und zahlen immer noch. Ja,
super, okay.
Und das ist einfach, was man einfach auch wissen muss, glaube ich, wenn man als Jugendlicher anfängt, den geringsten, ich sag das einfach jetzt mal so, geringsten Weg des Widerstands zu wählen und einfach sich Dinge zu nehmen, ohne viel Anstrengung zu haben dabei, dann ja, kann es gut gehen oder man landet halt irgendwie dann bei uns auf der GESA und muss dann die Konsequenzen tragen. Ja, aber ja, da kann man nur gucken, dass man eine gute, also ich bin immer noch davon überzeugt, wenn wir eine gute Kiezarbeit machen, und jeder und Jugendamt, Polizei, freie Träger viel mehr zusammenarbeiten, Hand in Hand arbeiten. Auch wenn man merkt, Mensch, die Familie kommt nicht zurecht. Das Jugendamt ist dermaßen überfordert vielleicht, weil schon die Akte 50 da liegt. Ja, ich glaube, da liegt überall der Knackpunkt. Wenn man, ich habe mal eine Jugendamt-Mitarbeiterin gehört, die hat gesagt, wir können ja auch nicht viel machen. Die Kinder sind nun mal Schicksal, sind die Eltern oder so, ne? Und dann, wenn man dann das schon hört, denke ich, oh Gott, hoffentlich sind nicht alle so motiviert und geben sich doch noch mal ein bisschen mehr Mühe. Und ja, aber ich habe auch super viele Jugendamt-Mitarbeiter, wo man sagt, hey, da ist ein Fall, kannst du mal gucken. Wie geht's denn da? Familienhelfer reingeschickt, viel Dankbarkeit dadurch auch erfahren und das dann doch wieder geholfen. Also es kann auch funktionieren, wenn alle zusammenarbeiten.
Ich bin mir sicher. Ich bin auch gar nicht irgendwie, eigentlich bin ich ein sehr optimistisch eingestellter Mensch, ja. Also ich gehe nicht in meine Arbeit, tatsächlich ziehe ich keine Uniform an, ja. Ich bin immer gleich, ob ich Sozialarbeiter bin oder nicht. Da gibt's keinen Unterschied. Klar grenze ich mich ab und zu ein bisschen davon ab, weil ich das einfach brauche, ja, um klarzukommen, aber ich habe keine Uniform und ich bin sehr optimistisch eingestellt, wenn ich arbeite, weil ich der Meinung bin, dass Pessimismus oftmals zu nichts weiterführt. Ja. Ich bin aber auch realistisch und ich persönlich glaube schon, dass es ganz, ganz also meiner Meinung nach ist es eindeutig, dass du es einfacher hast, wenn du wenn du einen gewissen Nachnamen hast, wenn du eine gewisse Haarfarbe hast und wenn du gewisse Eltern hast als andere, ja. Das sieht man daran, dass ich seit 6 Monaten versuche, eine WG oder eine Wohnung zu finden und es aber immer wieder dran scheitert, weil der Jugendliche einen falschen Nachnamen hat. Und die Leute, die uns die Wohnung geben, sollten uns das auch noch bestätigen. Die sagen, mit diesem Namen nicht, das machen wir nicht. Ne? Wo ich mir denke, also es ist ein arabischer Großfamilienname, ja.
Ich habe ich neulich auch einen Podcast dazu gehört.
Ja, und es gibt es tatsächlich. Unheimlich
schwierig
das
ist.
Ja, es gibt es. Und diese Kids, die haben nichts gemacht. Ja, das sind Kinder, Jugendliche, die wollen studieren, die wollen Abi machen. Deren Onkel oder irgendwer hat irgendwann mal Mist gebaut und ne, 500 Familienmitglieder so.
Ja.
Und die kennen sich nicht mal so richtig. Und wenn ich dann wiederum mit Jugendlichen zusammen bin, wie gesagt, wo die Eltern mich kontaktieren, wo voll die Strukturen sind, wo Platz ist, wo Ressourcen da sind, die genutzt werden können. Ne? Und das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Weil der eine Junge hat den falschen Nachnamen, in Anführungszeichen, will ja aber in dieser Gesellschaft anerkannt werden und teilhaben. Und der Community-Gedanke, den du angesprochen hast, natürlich, ne, man will unter seinesgleichen sein, aber seinesgleichen, also die Familie von dem, spricht da wiederum eine andere Sprache als er. Weil der Junge, der hier geboren ist, der spricht Deutsch. Ja. Zu Hause spricht man Arabisch, aber der will doch Deutsch sprechen. Der will die, ne? So war das bei mir auch. Ich bin nach Hause gegangen und meine Eltern haben Türkisch gesprochen. Aber die Sprache, die ich akzeptieren wollte oder die Sprache, die ich kannte, war nun mal Deutsch. Ich bin hier, ne? Wir sprechen Deutsch hier und zu Hause sprechen sie halt Türkisch und klar, das lernt man dann so mit. Aber als ich in die Schule gegangen bin, wollte ich halt dazugehören und auch mitmachen so. Aber ich persönlich und viele meiner Freunde wurden ganz oft ausgegrenzt, weil man halt eben anders aussah, weil man den falschen Nachnamen hatte, weil man anders war als die meisten. Was die meisten aber vergessen, so dieses Ihr- und Wir-Thema, das ist was, wo ich jeden Tag dagegen kämpfe, weißt du? Ich würde mir wünschen, dass wir in einer Welt leben, wo wir alle gleich sind, wo wir wirklich die Gesellschaft sind, keine Leitkultur. Nicht ihr, die sich dazu integrieren sollen und ihr macht das. Ne? Es ist immer ein Wechselspiel, beide müssen wollen. Aber das wollte ich nur noch mal sagen. Also ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, in welcher Familie du groß wirst, was wie dein Nachname ist, welche Kultur, welche Religion und welchen Glauben du mit dir führst und. Aber es sollte es eigentlich nicht.
Nee. Ja, das ist wirklich ein Dilemma. Eigentlich soll es auch nicht und eigentlich will der Staat das ja auch gar nicht. Und wenn das ja, es ist immer das Theoretische ist das eine,
Theorie die Praxis, und Praxis genau.
ist dann wieder eine andere Geschichte. Es ist wirklich schwierig und ich denke auch diese Vorurteilsgeschichten, ne, die sind auch super schwer verwachsen. Ja, ich hoffe aber, ich denke, wenn ich gucke, wie wird denn die Generation heute groß? Also ich denke jetzt so auch an meine, ja, in dem Alter und was wird in der Schule gelehrt, wie wird offen umgegangen mit allen möglichen Themen, ne, Rassismus oder auch Vielfalt oder auch LSBTI oder auch wer darf wie sein und ich denke, ich hoffe, dass diese, also das, was ich jetzt so mitbekomme, diese Offenheit und die Schule auch anders lehrt, also dass dort einfach Vielfalt Akzeptanz findet und jeder so sein kann, wie er ist, jeder ist Individualist, egal wie er, ob sie rote, grüne, blaue Haare oder so, ja. Und natürlich wird es immer irgendwie, der eine ist doof, der andere ist besser, der ist lustig, der ist hässlich, der ist klug, der, ne? Also jeder hat ja noch eine persönliche Vorliebe zu irgendwas, aber
klar.
Es sollte keine Nachteile jemandem entstehen, nur weil der irgendwo herkommt oder aus irgendeiner sozialen Schicht oder irgendeinen Namen trägt. Also.
Zumindest nicht, wenn es um gesellschaftliche Teilhabe geht, ja?
Ja,
klar. Es gibt überall Leute, die magst du vielleicht nicht auf Anhieb und es gibt Leute, die hören Musik, die du nicht magst und ne, das ist klar, jeder ist ein Individuum, bin ich bei dir. Aber ne, wenn es darum geht, ey, ich möchte gleich sein wie du, ich möchte dieselben Rechte, dieselben Vorzüge, aber auch dieselben Pflichten genießen, ja, und auch dafür sorgen, dass das alles irgendwie in einem Einverständnis ist, so, da sehe ich halt einfach das Problem. Da sehe ich übrigens auch die Aufgabe der Polizei, dass die Polizei bei jedem und bei allen das gleiche Gesetz vorgibt und aber auch sich ständig hinterfragt, ja. Mhm. Habe ich zu dem genauso reagiert zu dem? Ja. Würde ich bei einem Menschen mit blonder Haarfarbe ähnlich reagieren wie bei einem Jungen mit schwarzem Bart? Mhm. Und. Ich glaube nicht, dass es ein Way to be gibt, den machen wir jetzt 100 Jahre. Ja, mhm. Weil die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Die Jugendlichen entwickeln sich weiter. Und du willst nicht wissen, wie viele Jugendliche schwarze Haare haben und arabischen Nachnamen haben, die zur Polizei wollen in Deutschland.
Doch, ja? Ich weiß, wir sind ja selber sehr aufgestockt.
So, ne? Du weißt Bescheid. Also ja, das ist, ne, da ist ja auch wieder eine Brücke. So. Ja, ist auch gut so, weil wenn was glaubst du, wie die Väter von denen reagieren? Auch in der Türkei, auch arabische, türkische Väter, es ist immer ein Stück weit auch so dieses stolze Gefühl, ne, wenn man sagt, ey, mein Sohn ist bei der Polizei. Das ist doch schön zu sagen. Also ne, ein Vater wird sich freuen, wenn er sagen wird, statt mein Sohn ist arbeitslos oder mein Sohn macht mit Drogen, mein Sohn ist bei der Polizei, ist ein anerkannter Beruf auch und auch was Schönes. Ne? Und da sehe ich halt einfach auch die Rolle der Polizei auch so ein Stück weit darin, sich immer wieder auch zu hinterfragen, sich weiterzuentwickeln und auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt oder vielleicht auch schon von Jahr zu Jahr sich in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, ey, läuft das bei uns alles richtig? Das kannst du jetzt natürlich nicht machen, weil ich, ne, nochmal, du bist ja als Einzelperson, wofür ich auch sehr dankbar bin, du erwähnst es auch immer wieder, das ist auch gut, dass wir hier in einem Vier-Augen-Kontakt sprechen und nicht hier irgendwie verallgemeinern, aber vielleicht hier durch einen Appell an etwas Größeres. Ne? Ich finde, wie du es vorhin gesagt hast, so, es gibt in jedem Berufsstand immer Menschen, die bleiben stehen und die sind dann vielleicht auch einfach kacke, ja, weil die sich nicht weiterentwickeln, weil sie vielleicht ne, Lehrer und Lehrerinnen, die wirklich nicht mehr das Beste wollen für die Schüler und Schülerinnen oder Sozialarbeitende, die wirklich keinen Bock mehr haben auf ihren Job. Ich kenne Erzieherinnen, die haben keine Lust mehr auf Kinder, ja, und sind da 25 Jahre in dem Beruf und machen aber nur noch das Nötigste. Ärzte, zu denen gehst du, die speisen dich in 30 Sekunden Abfall, schreiben dir Paracetamol und ciao, die haben dir nicht mal zugehört, wissen deinen Namen nicht mal. Ne? Und diese Betriebsblindheit und dieser Eifer, der irgendwann mal erloschen ist, so, das ist halt das, was ich sehr, sehr gerne als Appell weitergeben will.
Und ich würde auch wirklich nochmal ein Herzen legen, wenn man wirklich sich diskriminiert fühlt oder sich bloßgestellt führt oder überzogene Maßnahmen, wie auch immer, dann wirklich einfach mal schreiben, einfach mal aufschreiben und sich an jemanden wenden. Also findet man alles im Internet.
Was würdest du sagen, so prozentual, so Pi mal Daumen, wie viel Erfolg hätte man, wenn ich jetzt ein Zusammentreffen mit der Polizei hätte und ich wüsste, die hätten mich jetzt voll durchgenommen, behandelt, was auch immer, ganz komischer und ich würde jetzt diesen Weg gehen, würde jetzt googeln. Was schätzt du, wo würde ich an meine Grenzen stoßen und wie viel Erfolg hätte ich eigentlich, wenn ich sagen würde, ey, der hat mich wirklich blöd behandelt, der hat was Falsches gesagt, ich will, dass der sich dafür entschuldigt oder wie auch immer.
Also es gibt solche Gespräche, also du kannst wirklich, die Beschwerdestelle, es wird von oben nach unten weitergeleitet und es findet ein Gespräch teilweise statt, es finden Entschuldigungen statt, es finden auch manchmal, ach, das habe ich gar nicht so gemeint, manchmal ist so ein klärendes Gespräch, also das wollte ich gar nicht oder das ist falsch verstanden oder wenn ich doof rüberkam, ne, also das, wie gesagt, was wir eingangs schon gesagt hatten, manchmal, es gibt wirklich Kollegen, wo ich auch denke, also es ist mir selber auch schon passiert, na, was haben wir denn schon wieder falsch gemacht, wo ich dachte, ey, sag mal, wie redest du denn mit mir, ne? Also, können Sie sich nicht erstmal guten Tag vorstellen, ich bin der und der und einfach auf Augenhöhe miteinander sprechen, bin ja nicht kein kleines Kind mehr, ne? Und wenn man sich dann so ein Kind fühlt, ne? Oder sich doof behandelt fühlt oder als dann noch von einer Person, die auch noch Machtposition hat, ja, dann passiert ja noch mal mehr, ne? Und ich kann ja nicht einfach weiterfahren und sagen, ey, mit so einem Idioten will ich mich nicht auseinandersetzen, sondern ich muss mich mit denen jetzt, obwohl ich gar nicht will, mir noch weiter, ne, also, und wenn man das dann aber die Möglichkeit hat, nochmal zu sagen, so der Auftritt, den fand ich nicht okay, dann hätte ich mir das und das gewünscht oder wie auch immer und den einander mal zu reflektieren auch, ne, das ist, wenn, ich sage immer, wenn, wo kein Kläger, kein Beklagter, wenn alle sich ganz viel immer reden und sich beschweren oder untereinander immer, oh, und hier und da, aber keiner trägt das mal weiter oder trägt es mal nach außen, dann wird sich auch nichts verändern. Ja, denn alle wissen mal von irgendwas oder haben schon mal irgendwas gehört, aber letztendlich passieren tut da dann doch nichts. Deswegen kann ich wirklich, der Gesetzgeber hat jetzt alles wirklich eröffnet und auch nochmal der weiße Ring. Vielleicht ist es dann einfacher, erstmal sich am weißen Ring oder so zu wenden und zu sagen, hey, mir ist das und das passiert, geht ihr mit mir gemeinsam den Weg und oder so, ja. Manchmal sind auch Sprachbarrieren, dann sucht man sich im Stadtteilzentrum jemanden oder an den Präventionsbeamten oder an, es gibt ganz viele unterstützende Kräfte. Aber nur sich beschweren und nicht handeln, glaube ich, ist
für macht auch keinen Sinn. Ja. Ja. Naja, also so oder so, ob das von der Polizei kommt oder von irgendwem, ich finde, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, Rassismus erlebt oder irgendeinen Prozess erlebt, wo man meint, ey, das ist nicht gerecht, das ist nicht cool, ob jung oder alt, man sollte immer die Möglichkeit haben und die Initiative ergreifen, sich ne, zu erheben. Manchmal funktioniert es nicht so einfach, weil die Strukturen sehr undurchsichtig sind. Ne? So gegen den Staatsapparat zu klagen, ist auch was anderes, wie sich bei seinem Nachbar zu beschweren. Ne? Ja. Ist auch anders. Ne? Die Sprache ist ein Thema. Auch der Mut ist natürlich genau. Ne? Und die Zeit auch dafür und. Und es ist auch halt auch immer, ne? Man muss immer gucken. Ich glaube, viele sagen auch so, ey, was will ich mich bei der Polizei beschweren? Die machen das eh unter sich aus. Wenn ich dem sage, ey, du hast dich rassistisch bei mir so und so geäußert, dann geht das an irgendwen und der geht zu dem hin und sagt, hast du das gemacht? Und der andere sagt, ja, aber war nicht so schlimm. Und der meint dann, ja, okay, wenn du meinst, weißt du, wie ich meine, dass das so untereinander ausgetragen wird. Und das glaube ich halt häufig, deswegen denken sich die Leute, ey, bringt eh nichts, weil die sind eh alle in einem Verein und die decken sich und decken ihren Rücken und so.
Ja, so ist es aber nicht. Es ist auch nicht mehr so schwer und kompliziert. Ich meine, jeder hat ein Handy und jeder hat eine E-Mail, ja, und da mal schnell einen Dreizeiler zu schreiben und das loszuschicken an polizeiberlin.de und das ist mir passiert hier und da. Bestenfalls hat man noch die Dienstkarten geben lassen.
Darf man das eigentlich?
Also, das ist natürlich. Und ja. Er ist auch verpflichtet dazu, der Polizist oder die Polizistin, die auszuhändigen.
Ja. Ach echt, ja? Wenn man sagt, hey, ich hätte gerne deinen Namen, dürfen die nicht Nein sagen oder was? Oder deine Dienstnummer?
Dann, genau, müssen sie geben. Siehst genau. Mal. Okay. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ja. Und dann die E-Mail mit dieser Dienstnummer dann loszuschicken, das ist innerhalb von 5 Minuten erledigt letztendlich, ja. Kann aber ganz viel bewirken. Und es wird auch nicht, so einfach, ne, wenn man sich jetzt vorstellt, na, hast du das gemacht? Nee, das war nicht so. Mhm. Okay, dann ist es erledigt. So ist es ja auch nicht, sondern es wird Stellungnahmen geschrieben. Im besten Fall wird eingeladen, eine große Runde. Bei uns auf dem Abschnitt ist sowas erfährt auch die Abschnittsleitung, ja, was ist denn da passiert. Vielleicht gucken wir nochmal direkt drüber. Und gerade dieses Thema, da sind wir super sensibel, weil wir das halt nicht wollen. Wir wollen nicht eine rassistische Polizei. Im Gegenteil, wir wollen eine offene, vielfältige, wir haben so viele vielfältige Angebote, auch intern, ja. Wir wollen eine multikulturelle Polizei auch sein und eine serviceorientierte. Und ich glaube, diese schwarze Schafe oder das, was man so persönlich dann erlebt, aus irgendwelchen Gründen heraus, ja, das hat immer eine Ursache und Wirkung und kann ganz viel im Gespräch vielleicht auch nachher aufgeklärt werden. Und dann sind es für beide Parteien, ja, für derjenige, der die ganze Zeit jetzt rumläuft und sagt, oh, das hat er nur gemacht, weil. Und nachher stellt sich aber daraus, das war ja vielleicht eine ganz andere Sichtweise oder ein ganz anderer Perspektivwechsel oder, ne? Deswegen, das ist nicht anstrengend, macht vielleicht aber nur keiner, weil es ist halt doch ein gewisser Energieaufwand. Und ich würde noch ganz kurz sagen, es ist auch nicht, die Polizei beschäftigt sich ja auch nicht nur, sag ich mal, mit Jugendlichen oder so. Ne? Wir haben ja ein enorm breites Spektrum. Also wenn ich an häusliche Gewalt denke, an die Verkehrsunfälle denke, an die ganzen Aktionen denke, die wir noch nebenbei haben, so Kleinigkeiten, die kloppen sich auf der Straße. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich auch zur Polizei, ich stelle mir das auch, ne, Oma Bresicke, da über die Straße zu helfen oder für Sicherheit zu sorgen, dass man auch nachts noch im Park laufen kann, dass ein junges Mädchen, was aus der Disco kommt und alleine den Weg nach Hause, dass es auch heil ankommt und nicht da überfallen wird oder, ne, also, oder das, so Sicherheit zu verbreiten oder dass, wenn man sich prügelt, ne, und man kommt da nicht mehr raus, dass ich weiß, oh, ich kann die 110 anrufen und da die helfen mir dann, also, ne, und letztendlich ist das eigentlich auch zu 80% unsere Aufgabe und das kleine Feld, was dazwischen noch ist, ne, jugenddelinquentes Verhalten, so wie wir das ja bezeichnen. Das ist ja nicht das große, weite Spektrum. Das ist ja wirklich, die Polizei ist enorm vielfältig, ja. Und
das muss man auch dazu sagen, natürlich, ne? Es ist auch nicht immer nur das eine. Ne? Wir haben jetzt auch, ne, wenn es um Rassismus geht und sowas, hat man sofort dieses Bild im Kopf von dem Polizisten, der gegenüber von einem Araber steht und, ne, klar, ist nicht schwarz-weiß, das Aufgabenfeld ist riesig, das weiß ich. Man pickt sich natürlich immer die Punkte raus, die irgendwie die diskutiert werden oder die einfach gerade in Kritik stehen und so. Und man muss natürlich auch Lob aussprechen, wenn es sich gehört. Und wie gesagt, ich bin nicht der Freund von Schwarz- und Weißmalerei. Es gibt ganz viele Aufgabenbereiche, die mir wahrscheinlich gar nicht in den Sinn kommen, wo auch, ne, du hast es jetzt gesagt, wenn ein Mädchen nachts durch den Park laufen will. Und es ist ja auch nicht, wir leben ja hier in einem Land, wo dieses Prinzip mit Auge um Auge, Zahn um Zahn nicht wirkt. Ja, ich bin sehr froh darüber, weil dann muss man immer gucken, wer hat die stärkeren Waffen. So können wir sagen, hey, weißt du, es gibt eine Gesetzgebung und wir halten uns alle dran. Und es heißt ja auch irgendwo, vor dem Gesetz sind wir alle gleich, ja. Was ich auch gut finde, und so soll es auch sein, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ne? Mhm. Es ist sehr, sehr vielfältig, es ist nicht irgendwie alles eins. Und klingt, als wäre deine Dienststelle, jetzt hast du so ein bisschen darüber gesprochen, auch eine sehr coole und eine sehr vielfältige. Ich weiß nicht, wie andere Dienststellen sind, ich weiß nicht, wie andere Bundesländer sind und andere Städte sind. Mhm. Ich hoffe, dass dieses tolerante Bild, was ich von dir jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, wirklich auch sich überschneidet mit anderen Gruppen und Dienststellen. Und ja, dass die Leute, die jetzt hier zugucken, vielleicht sich auch denken, ey, da hat sich jetzt mal jemand hingesetzt und hat hier mal Rede und Antwort gestanden und hat auch mal so ein bisschen mit Kritik umgehen können, ne? Weil das habe ich dir ja gesagt, ich habe dich nicht eingeladen, um dich an die Wand zu nageln und zu sagen, du bist schuld und ihr macht so und alles Rassisten und so, ja. Sondern um uns auszutauschen. Ne? Gib mir den Stoff, hast du gemacht.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ja, meine lieben Freunde, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Das war der Podcast von Gib mir den Stoff mit Melanie Skiba und ich würde sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ja, bis bald. Wir sind raus. Ciao.
Ciao.